Ja, dürft euch setzen. Und wir wollen heute das Buch der Sprüche aufschlagen, und damit beginnen, einige Themen aus dem Buch der Sprüche aufzugreifen, also nicht direkt fortlaufend zu betrachten, sondern einige Themen aufzugreifen. Und dann könnt ihr euch schon vorstellen, jeder, der die Sprüche kennt, der wird wissen, mit welchem Thema ich natürlich beginnen muss und auch beginnen möchte. Und das ist Sprüche 9, Vers 10. Sprüche 9, Vers 10, das ist nicht der einzige Vers in Sprüche zu diesem Thema, aber hier beginnen wir mal. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Luther, glaube ich, übersetzt, Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Aber das ist einfach im Begriff des Heiligen schon drin. Und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Damit hat er auch begonnen in Kapitel 1. Lass uns den Vers auch noch aufschlagen. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Wir sehen schon die Tragweite dieses Themas, denn er zeigt hier erstens, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis oder der Anfang der Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, also willst du weise werden, musst du bei der Furcht Gottes beginnen, das ist, was er hier aufsagt. Und er bringt gleich das Gegenteil und sagt, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Und wenn wir dann nochmal schauen, welche Tragweite er dem gibt, nämlich in Vers 29, da geht es auch wieder darum, dass wenn jemand diesen Weg verachtet, also die Weisheit verachtet, dann sagt er, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und meine Zurechtweisung verschmäht haben. Darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen, denn die Abtrünnigkeit der Unverständigen bringt sie um und die Sorglosen der Toren stürzt sie ins Verderben. Wer aber, und das sagt die Weisheit, wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen, er kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil fürchten. Wenn wir jetzt zurückschlagen wieder zu Kapitel 9 und dann die nächsten Verse lesen, wieder von der Weisheit, dann haben wir es nochmal positiv in der Folge dessen. Also ich lese nochmal den Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Und schaut, was er hier für Verheißungen anknüpft. Er sagt, denn durch mich werden deine Tage sich mehren. Wer will langes Leben haben? Und werden Jahre zu deinem Leben hinzugefügt? Bist du weise? Was ist der Anfang der Weisheit? Die Furcht des Herrn. Bist du weise? So kommt es dir selbst zugute. Bist du aber ein Spötter, so hast du es alleine zu tragen. Und dann kommt die allgegenwärtige Versuchung in Vers 13 von der Torheit, nämlich das Gegenteil, also die Allgegenwärt der Versuchung gegen die Weisheit. Und er sagt, Frau Torheit ist unbändig, voll Unverstand und erkennt gar nichts. Und dann, wer auf sie hört, ist das Ende. Er weiß aber nicht, also wer dann auf sie hört, er weiß nicht, dass die Schatten dort hausen und ihre Gäste in den Tiefen des Totenreichs sind. Wenn wir jetzt nochmal Psalm 34 aufschlagen, Psalm 34, da greift er dieses Thema nochmal auf oder dort hat er das Thema auch schon aufgegriffen. Wir wissen ja, dass Salomo die Sprüche schreibt und gleichzeitig Salomo uns sagt, dass ihn David das gelehrt hat. Wenn wir jetzt Psalm 34 aufschlagen, ein Psalm Davids, da ruft David seine Kinder zusammen und sagt, kommt her, ihr Kinder, und hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Oh, Entschuldigung. 12. Psalm 34, Vers 12. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt? Also willst du leben? Willst du leben? Ich meine jetzt nicht einfach lebendig sein, sondern wirklich das Leben mit dem, wozu Gott es bestimmt hat, erfahren. Willst du leben? Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wehe, wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Wir merken also, wenn es um die Furcht des Herrn geht, dann ist es ein so zentrales Thema, dass es offensichtlich alle Bereiche des Lebens betrifft. In der Furcht des Herrn steht Leben oder im Mangel der Furcht Tod. Diese beiden könnten nicht konträrer sein. Und Sprüche bringt immer wieder genau dies zusammen und zeigt, dass entweder du die Furcht des Herrn erwählst, begehrst, nach ihr verlangst, oder aber, dass du sie verwirfst und verachtest. Denn die Furcht des Herrn, sagt er, ruft auf allen Plätzen. Das heißt, du kannst überall hingehen, du kannst die Welt anschauen, du kannst sogar in der Stadt stehen, die Menschen gegründet haben, und kannst das gottlose Treiben in der Stadt sehen. Und überall kannst du die Furcht des Herrn erkennen. Das heißt, wenn du darauf achtest, merkst du, wie sehr Gott zu fürchten ist, dass es einen Gott gibt, der die Macht hat, der die Herrschaft hat und der zu fürchten ist. Aber du kannst gleichzeitig, denn überall ruft die Torheit laut, die Gesellschaft ruft laut und sie ruft das Gegenteil und du kannst dein Ohr diesem Rufen der Torheit zuwenden und dein Leben ruinieren. Ich habe mal eine schöne Geschichte gelesen von einem Indianer, den hatte ein Missionar mitgenommen nach New York. Und der Indianer war, und sie gingen also durch New York, also diese Metropole, und er war nur den Busch gewohnt, also den Wald gewohnt. Und er war völlig benebelt in sich selbst wegen all den Geräuschen, die er da hören musste. Und der Missionar beschreibt, wie dann auf einmal der Indianer innehält, stehen bleibt, dann in den Garten geht und eine Grille vom Baum nimmt, weil hier war ein vertrautes Geräusch, das Zirpen einer Grille, das brachte ihn wieder in das Leben zurück. Das kannte er. Und schaut, wie er sein Ohr fokussiert hatte auf diese Geräusche. Genauso geht es darum, wonach richtest du dein Ohr? Was hörst du? Willst du den Rat der Torheit hören und sich der Torheit zuwenden oder eben der Weisheit zuwenden, die Gott gegeben hat? Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, eben zu dem Ausgangsvers, wenn es hier steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, dann zeigt uns Sprüche, dass es keinen anderen Weg gibt, als Weisheit zu lernen. Keine Universität, in dem Sinne keine Institution, keine Bildung, nichts kann dir diese Weisheit geben wie die Furcht des Herrn. Der Text hilft uns auch weiter und zeigt uns, worin die Furcht des Herrn besteht, also wie lerne ich Furcht des Herrn. Und das ist der zweite Teil, wenn es heißt, die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Damit macht er etwas ganz Einfaches klar. Wir fürchten Gott nicht einfach so, ohne Verstand, ohne Wissen, wer er ist. Sondern die Gottesfurcht nimmt zu in dem Maß, in dem ich erkenne, wer er wirklich ist. In dem Maß, wie ich erkenne, wer der ist, mit dem ich zu tun habe. Welche Macht er hat, aber nicht nur Macht. Welch einen Einfluss er hat in meinem Leben, wie sehr mein Leben von ihm abhängt. Welche Werte er hat, er ist heilig. Was ihm gefällt und nicht gefällt. Und auch da haben wir Psalm gelesen, im Psalm 34, wo er dann einfach sagt, schau, der Herr hasst Gottlosigkeit und der Herr liebt ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wir merken etwas, dieser Gott ist nicht einfach nur ein Gott der äußerlichen Taten, nicht einfach ein Gott der Äußerlichkeiten, nicht ein Gott, der einfach nur auf mein Verhalten schaut, sondern dieser Gott ist ein Gott des Herzens, der sogar auf die Gesinnung meines Herzens achtet, nämlich auf Demut, auf Sanftmut, oder auf Überheblichkeit, auf Stolz oder all diese Dinge, auf Habgier und Selbstsucht, all die Dinge, die ihm nicht gefallen. Worum geht es also? Wenn es also um die Furcht des Herrn geht, dann geht es darum, dass wir ihn erkennen, der wirklich ist, als den, der er ist. Und hier merken wir, als den, der er ist, bedeutet, ich kann mir nicht einen Gott aussuchen, der zu mir passt. Ich kann nicht Gott nehmen, in Stücke zerschneiden und sagen, diese Teile gefallen mir und die anderen Teile gefallen mir nicht. Sondern ich muss ihn erkennen als der, der er ist und darin bleiben, ihn zu erkennen als der, der er ist. Mit all den Eigenschaften, die vielleicht völlig konträr sind zu meinem jetzigen Charakter und zu dem, wie ich geprägt worden bin. Wir haben es im Neuen Testament sehr einfach. Ne? Da gibt es von Paulus in 1. Korinther 1, Vers 30 eine Aussage über Christus. Er sagt, Christus ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Weisheit von Gott, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Menschen wählen sich aus diesen Beschreibungen, aus den vier Beschreibungen, Teile aus und wollen einen Christus haben, der zur Gerechtigkeit gekommen ist, aber sie wollen nicht den Christus haben der Heiligung, der Erlösung. Aber Christus kann nicht geteilt werden. Gott kann nicht geteilt werden. Erkenntnis des Heiligen bedeutet, ihn anzuerkennen als der, der er wirklich ist. Nun, was bedeutet es, Gott zu fürchten? Wenn wir das jetzt sozusagen einleitend schon mal gesehen haben, möchte ich mit euch noch eine Stelle anschauen in Jesaja. Und zwar in Jesaja haben wir, und ihr merkt schon, ich werde an vielen Stellen der Bibel anknüpfen, aber nicht, weil ich, weil wir einmal durch die ganze Bibel gehen, sondern weil wir sehen wollen, dass dies ein Thema ist, das überall in der Bibel angesprochen wird, das wirklich so zentral ist, wie Salomo das in Sprüche auch zeigt. Und das werden auch die anderen Themen von Sprüche dann zeigen. Schlagt auf Jesaja Kapitel 8. Und da wird es einfach sehr nochmal ins richtige Licht gerückt oder hilft uns, das zu verstehen, die Furcht des Herrn zu verstehen. Hier ist der Prophet Jesaja hatte den Herrn geschaut. In Kapitel 6 wird gezeigt, wie er den Heiligen sieht. Und er sieht, wie die Cherubim vor dem Herrn stehen und heilig, heilig, heilig rufen. Er sieht, wie die höchsten Geschöpfe in der Gegenwart Gottes diese Heiligkeit nicht ertragen können, sodass die 6 Flügel haben, allein 4 davon schon gebrauchen, nur gebrauchen, um sich vor der Heiligkeit Gottes zu decken. Und nur 2 zum Fliegen. Jesaja ist so berührt davon, von der Herrlichkeit Gottes, dass er eins weiß, wehe mir. Er sagt, wehe mir, vor dieser Heiligkeit kann ich nicht bestehen. Der Herr neigt sich herab, berührt seine Lippen, reinigt ihn und beruft ihn zum Dienst. Um es kurz zu fassen, dieser Jesaja hört nun, wie alle in seinem Volk, in seinem Land, dass ein Heer auf ihn zukommt, nämlich das Heer des Königs Assyrien. Assyrien war damals die Weltmacht, von der man bis dahin nicht gehört hatte. Er hat alle Völker vereinigt, also immer mehr Völker erobert und hat sie sozusagen einverleibt. Und das wurde zu einem Heer. Er hat nicht einfach gesagt, okay, die habe ich erobert, die habe ich erobert, sondern er hat sie zusammen integriert in einem einzigen Heer. Er war so gewaltig, dass wir später in Jesaja 36 den obersten Feldhauptmann von dem König hören und er sagt, sag mir einen Gott. Nee, er sagt nicht, sag mir ein Volk, das sagt er auch, aber er sagt vor allem, sag mir einen einzigen Gott, der vor mir Bestand hat. So hochnäsig redet er. Aber er war erfolgsverwöhnt. Alle Völker, alle Festungen, alle Mächtige, alle Soldatenheere wurden von ihm einfach überrannt. Und so sagt er zu Jerusalem, wie glaubst du, dass dein Gott dich erretten könnte? Das war seine Haltung. Und so kam das assyrische Heer auf Jesaja als Prophet, aber auch auf Israel zu, um Jerusalem zu verderben. Und er hat seine Gesandten geschickt und hat gesagt, ich werde Jerusalem verderben. Und hier in diesem Zusammenhang kommt dann das Wort Gottes zu Jesaja. Und schaut, wie er hier dem Jesaja sagt. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste. Das zeigt nochmal die Ernsthaftigkeit. Manchmal, wenn ich meinen Kindern etwas einschärfen wollte, dann habe ich sie auch fest bei der Hand genommen und gesagt, so, ne, mit beiden Händen an die Schulter gepackt, gesagt, jetzt hör gut zu, das ist wichtig. Das wird hier gezeigt. Gott will Jesaja, dem Propheten, der ihn geschaut hat, etwas ganz Wichtiges sagen. Und er sagte, er fasste mich fest bei Hand und mich davor warnte. Wieder ein scharfes Wort. Mich warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Er sagt, geh nicht den gleichen Weg, wie alle gehen. Jetzt könnten wir sagen, okay, er soll nicht in den Götzentempel gehen, er soll nicht betrügen, er soll nicht auf den Markt gehen oder was immer er nicht tun soll. Nein, schaut, was hier gesagt wird. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Wir merken hier, dass er dann den Jesaja bei der Hand nimmt und dann aber im Plural redet, womit er alle seine Kinder auffordert und alle, die auf Jesajas Stimme hörten, aufgefordert hat, nicht das zu fürchten, was alle fürchten. Hier kommt das her und es ist selbstverständlich, dass man Angst hat. Und Gott aber packt ihn bei den Schultern oder packt ihn an der Hand und sagt, ich warne dich, ich warne dich. Und wir merken hier, es ist nicht etwas, was automatisch geschieht. Also er zeigt hier deutlich, dass Jesaja etwas in der Hand hat, womit er entscheidet, was er erwählt. Die Furcht vor dem König von Assyrien oder, und jetzt schaut, worum es geht, den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen, er sei eure Furcht und euer Schrecken. Wir merken also, es geht nicht darum, dass das Heer von Assyrien, das alles verwüstet hat, nicht schrecklich war und auch im gewissen Sinn nicht zu fürchten war, dass es kommen würde. Es geht um die Klarheit, um die Eindeutigkeit darum, welche Furcht die beherrschende ist. Und Jesaja und der Herr selbst warnt den Propheten. Und wenn er den Propheten warnt, dann hört zu, liebe Kinder Gottes, dann ist es auch bei uns nicht selbstverständlich, sondern wirklich eine große Not, eine große Herausforderung. Dass andere Ängste, Dinge, die wir fürchten, mehr Autorität über uns haben als die Furcht Gottes. Damit lernen wir nicht Weisheit, sondern wir lernen Torheit. Damit verschließen wir unser Ohr vor der Weisheit. Und wir verschließen unsere Augen vor der Erkenntnis Gottes, weil Angst ist gewaltig. Und Angst ist eine so treibende Kraft und eine so bindende Logik, also für unseren Verstand, dass sie sehr schnell zur Herrschaft wird. Und die Frage, die Gott hier stellt, ist ganz einfach. Oder die Anweisung, die Gott hier gibt, ist ganz einfach. Jesaja, wer ist mehr zu fürchten, dieses Herr oder ich? Wer ist mehr zu fürchten, dieses Herr oder ich? Und ein paar Kapitel weiter sagt er dem Jesaja, hilft er dem nochmal und sagt, wer gab dem Assyrer, dem Erfinder der Waffen, den Kopf, den Verstand, die Waffen zu entwickeln? Ich. Wer gab ihm das Geschick, die Waffen zu bauen? Ich. Gott sagt, ich bin es. Wer sorgt dafür, dass seine Sandalen nicht reißen, wenn er hier ankommt? Sagt er, ich. Wer sorgt dafür, dass er nicht stolpert? Ich. Ich, der Herr, bin es. Nun, wenn all das ich tue, wer ist denn dieses Volk von Assyrien, dass du ihn fürchtest, statt dass du mich fürchtest, der ich ihn komplett in der Hand habe? Alles, was er ist, alle Macht, was er hat, hat er von mir. Und da merken wir, das ist nicht etwas Nebensächliches. Gott nimmt das so ernst, dass er den Jesaja bei der Hand fasst und ihn warnt und sagt, hüte dich davor, sei wachsam darüber, bewahre dein Herz, dass du nicht andere Dinge mehr fürchtest als Gott, als mich, den Alleinheiligen. Und da merken wir auch, warum das so wichtig ist, ihn zu erkennen. Erkenntnis des Heiligen ist einsichtig, heilig, jetzt komme ich nochmal zurück, heilig bedeutet abgesondert, weiter haben, unvergleichlich, unvergleichlich. Nichts steht neben ihm. Gott ist konkurrenzlos mächtig, konkurrenzlos allwissend, konkurrenzlos herrschend. Da ist niemand, der seinen Plan zunichte machen kann. Da ist niemand, der auch nur in Frage stellen kann, was er sich vorgenommen hat auszuführen. Niemand. Und wenn er dem Herr gebietet, wenn er der Herr ist über das Heer von Assyrien, dann muss ich ihn fürchten. Wenn er es also nach Jerusalem sendet, um seinen Plan auszuführen, um das Gericht über Israel wegen ihrer Gottlosigkeit zu bringen, weil sie die Furcht des Herrn verlassen haben, dann muss der Gott fürchtet, obwohl er mitten in dem Volk ist, das Gott verworfen hat, eins wissen, ich bin in seiner Hand. Er ist es, der hier herrscht über alle Dinge. Das Ergebnis war, dass Jesaja vorgeladen wurde zum Heerführer und der ihm gesagt hat, Jesaja, das habe ich verwechselt. Bei Jeremia sehen wir das so schön. Bei Jeremia, als er dann die Stadt überwunden hat, hat er zu Jeremia gesagt, geh hin, wo du willst. Der König hat auch gemerkt, dass er ein Prophet in Israel. Und er wusste, dass er vor diesem Propheten nicht bestehen kann. Hier war es noch so, dass als er meint, er könnte so gegen Gott lästern, in einer Nacht der Engel des Herrn kam und 183.000 Soldaten in einer Nacht tötete. Und er musste sich beschämt abwenden, weil er sich gegen Gott erhoben hatte. Vielleicht nehmen wir noch ein weiteres Beispiel. Und ich will einige Beispiele mit euch anschauen. Nebukadnezar war ein wirklich großer König. Also Assyrien war schon mächtig. Als Babel Assyrien beherrscht hat, als Babylon Assyrien besiegt hat und dann die Herrschaft übernahm, waren sie so mächtig, dass Daniel dem König sagt in Kapitel 2, du lässt leben, wenn du willst, du tötest, wenn du willst. Es gibt selten Regierungen, die so viel Macht haben, dass sie sogar gegenüber ihren höchsten Beamten so große Autorität haben, dass sie die höchsten Beamten einfach in die Löwengrube werfen können oder sagen können, dass alle Weisen umgebracht werden. Ihr müsst euch mal vorstellen, als er den Traum hat und niemand die Deutung geben kann, da gebietet er alle Weisen einfach umzubringen. Das wäre in keinem Land so möglich. Aber er verkörperte so viel Macht. Und was hat er gedacht, weil er so viel Macht verkörperte? Dass er die Autorität hat. Also, wir lernen etwas ganz Wichtiges. Wenn du als kleiner Mensch hier auf der Erde lebst, Und vielleicht hast du ein bisschen mehr Autorität wie vielleicht andere. Aber du hast nicht die Macht vom König von Nebukadnezar. Dann hast du schon allein deswegen, musst du doch anerkennen, wie wenig in deiner eigenen Hand ist. Wie viele Gesetze, wie viele Menschen, wie viele Autoritäten über dich herrschen, sodass du die Frage stellen musst, wen muss ich fürchten von all diesen Leuten, die Macht haben über mich? Manche Leute schauen so auf die Politik, ne? Sie sehen, was der Trump macht, die sehen dann, was Leute hinter Trump machen und was irgendwelche Mächtigen machen, irgendwelche Bankiers machen und sonst was. Und sie haben einen großen Schrecken vor diesen Leuten. Warum? Weil sie etwas nicht sehen. Sie sehen nur die delegierte Macht, sie sehen nicht den, der über allem steht. Nun, dieser Mann aber, also wenn du jetzt in dem System bist, da kannst du allein schon daran erkennen, wie wenig du selbst in der Hand hast, wie sehr dein Leben abhängig ist von Gegebenheiten, die du nicht lenken kannst. Erkenne Weisheit, erkenne deine Abhängigkeit. Aber die Frage ist, wonach willst du dich richten? Was willst du fürchten? Was willst du fürchten? Nun, der König meinte auch, nur er wäre zu fürchten. Als er dann gebot, dass man das goldene Standbild anbeten sollte und die drei Männer, Sadrach, Mesach und Abednego, sich nicht beugten, da sagte er zu ihnen, welcher Gott wird euch aus meiner Hand erretten? Und schaut, er macht einen feurigen Ofen, ein Sinnbild der Hölle. Und denkt, dass er damit die Sicherheit hat, auch über ihre Seele zu herrschen. Diese Männer sagen, ob unser Gott uns rettet oder nicht, aber eins sollst du wissen, wir werden uns vor deinem Standbild nicht neigen. Warum sagen sie das? Warum sagen sie das? Wie können sie sowas sagen? Wie können sie hier angesichts dieser Allgewalt auf Erden so zur Wehr setzen, mit einer solchen Unerschrockenheit? Es ist nicht, dass er nicht zu fürchten war als Mann. Sie haben ihn geehrt und geachtet, wie die ganzen Kapitel zeigen und wie ihre Reden zeigen. Aber eins haben sie nicht gemacht. Sie haben ihm nicht die Stellung Gottes gegeben. Sie wussten, Gott ist weit wichtiger und größer als dieser Mensch. Und sie sagen, eins sollst du wissen, ob er uns rettet. Das heißt, sie geben sogar Gott das Recht, sie durch den Ofen töten zu lassen. Aber eins sollst du wissen, wir werden uns vor diesem Standbild nicht neigen. Und der König befiehlt, dass sie in den Feuerofen geworfen werden. Aber als er dann sieht, dass vier im Feuerofen sind, dann merkt er etwas sehr Entscheidendes. Seine Knie schlackern. Er bekommt Furcht. Er merkt auf einmal, hier gibt es jemanden, von dem ich mehr Furcht, vor dem ich, der höchste König auf der Erde, Furcht haben muss, vor dem ich nicht bestehen kann. Woher merkt er das? Und hier sind wir wieder ganz einfach beim Alltag, bei allen Naturgesetzen. Er merkt, hier ist jemand, der beherrscht die Naturgesetze, die so gewaltig sind. Er beherrscht sie so stark, dass er sie außer Kraft setzen kann, wenn er es will. Und wenn ich irgendwen antaste, den er lieb hat, dann wehe mir. Er musste noch eine weitere Lektion lernen. Aber hier sind wir im Neuen Testament. Als Petrus den ganzen Tag im Boot saß und nur das Boot auf Kurs hielt, damit Jesus predigen konnte, dann lernte er vieles, wahrscheinlich vieles. Aber als Jesus dann fertig war mit seiner Predigt, dann sagte er, geh und wirf dein Netz auf die rechte Seite aus. Und Petrus sagt, ich habe die ganze Nacht gefischt. Die Weisheit eines Firmenchefs, eines Fischers, der mit aufgewachsen war, denn sein Vater war auch schon Fischer, wehrte sich ein Stück weit oder argumentierte hier gegen das Gebot, das er gab. Aber er gehorchte trotzdem. Als er dann sein Netz auswarf und das Netz auf einmal voller Fische war, sodass das Netz begann zu reißen, und Johannes ihm sagte, das ist der Herr, da konnte er nicht anders. Dann hielt er es nicht mehr aus. Dann fiel er vor Jesus nieder und sagte, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Was haben die Fische mit seiner Sünde zu tun? Petrus hat etwas sehr Existenzielles gelernt. Er hat gelernt, dieser Herr, wenn der weiß, wo die Fische im Meer sind, dann weiß er auch, was in meinem Herzen ist. Und er kennt alle Gedanken meines Herzens und sie sind bloß und aufgedeckt und ich kann vor ihm nicht bestehen. Und deswegen sagt er, dass er, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Es würden Tage kommen, wo er nicht sagen würde, geh weg von mir, sondern wo er genau das Gegenteil sagen würde, komm und rette mich, sonst gibt es für mich keine Hoffnung. Aber vielleicht noch ein Beispiel. Als sie dann später übers Meer fahren, Jesus gibt dann Befehl, übers Meer zu fahren, in das Zehn-Städte-Gebiet, da kommt ein Sturm. Und der Sturm ist so gewaltig, dass wir um ihr Leben fürchten. Hier sind wir wieder konfrontiert mit den Naturgewalten. Und wer kann etwas ausrichten gegen einen Sturm? Wir haben es vor kurzem gehabt, dass der Sturm gerade im Nachbarort bei uns ganze Häuser abgedeckt hat. Wer konnte das aufhalten? Wer konnte den Wind aufhalten? Niemand. Es ist die Macht Gottes, die sich auch darin offenbart, in diesen Naturgesetzen. Und Jesus schläft auf dem Boot. Und dann schreien sie, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und der Herr steht auf und gebietet dem Wind und dem Meer. Wisst ihr, was da steht? Da fürchteten sie sich. Die, die vorher den Sturm fürchteten und den Tod, lernten in dieser Situation, dass es etwas gibt, was weit mehr zu fürchten ist. Nämlich der, der mit ihnen im Boot war, der die Macht hat zu gebieten. Und es muss gehorchen. Darum geht es also. Wir verstehen also, dass Gottesfurcht, Erkenntnis des Heiligen, Einsicht ist, bedeutet, wir müssen verstehen, wer Gott ist. Und die Jünger, als sie verstanden, dass er die Autorität hat über die Naturgewalten, über die Dämonen, über die Naturgesetze, über die Fische im Meer, über die Zusammenhänge der verschiedenen Gesetze, da erkannten sie, dass es niemanden gibt, der mehr zu fürchten ist als er. Ich arbeite in der Schule und in der Schule gibt es immer einen Vorgesetzten, der für die praktischen Arbeiten zuständig ist. Das heißt, der muss eigentlich entscheiden, was zu priorisieren ist. Und der gab mir dann die Liste von der Priorität. Die Praxis war dann meine Sache. Und irgendwann ruft dann der Direktor an und sagt, wir müssen ganz dringend das und das machen. Das bedeutet, ich muss mein ganzes Werkzeug von der einen Baustelle aufräumen und die andere Baustelle anfangen. Hier ist eine ganz einfache Entscheidung, die ich treffen muss. Wer ist der Chef? Wer hat mehr zu sagen? Will ich meine Stelle behalten? Hat der direkte Vorgesetzte, der die Anweisung gibt, mehr Autorität oder der, sagen wir, Chef? Seht ihr, Furcht des Herrn bedeutet, darüber zu wachen, was wahr ist, was einfach die Realität dieser Welt ist. Gott ist allein heilig. Gott ist allein heilig. Und hier gibt es einen zweiten Punkt, der ganz wichtig ist. Jemand hat mir mal erklärt, ob das jeder so sagen würde, weiß ich nicht, dass bei Ramadan man in der Nacht isst, weil Allah nachts nicht sieht, weil es dunkel ist. Wie viele Sünden dann nachts stattfinden, sind dann unrelevant, weil er nicht sieht. Wir haben gelesen, dass Gott ein Herr ist über die Gedanken des Herzens. Ich, der Herr, bin es, der Herzen und Nieren erforscht. Ich hasse den Hochmut und den Stolz. Wo ist denn Hochmut und Stolz? Zu sehen? Oh, der Hochmütige kann sich sehr demütig verkleiden. Er kann sogar sehr demütig erscheinen. Viele Leute sind depressiv, weil sie hochmütig sind. Und wir denken, sie haben so eine geringe Sicht von sich. Ich, der Herr, bin es, der Herzen und Nieren erforscht. Um einen jeden zu vergelten nach seinen Werken. Und Furcht, wo ist denn Furcht? Ist Furcht immer nur erstmal in den Taten? Nein, Furcht ist da, ist die treibende Kraft, die meine Argumente füllt, die mir sagt, wonach ich handeln soll, welche Autorität die entscheidende ist, und ich rechtfertige diese Autorität. Furcht ist so gewaltig, dass sie den Verstand in eine Richtung binden kann, dass der Mensch nicht in der Lage ist, irgendetwas zu tun, was außerhalb dieser Furcht ist. Er kann es nicht. Er kann sich dem nicht widersetzen. Wir haben das so schön gehabt bei Corona. Bei Corona gab es die Leute, die fürchteten, diesen Virus zu bekommen, beziehungsweise diese Grippe zu bekommen und daran zu sterben. Dann gab es andere, die fürchteten die Impfung, um von den Folgen zu sterben. Aber was ist denn anders daran? Ihr merkt, das ist das eine mit dem anderen. Und da konnten die sich gegenseitig streiten, was denn gefährlicher ist. Was lehrt uns die Bibel? Es kommt darauf an, wer wirklich Macht hat. In wessen Hand steht dein Leben? In wessen Hand steht dein Leben? In wessen Hand steht Glück und Unglück? Wovon hängt es ab, ob dein Leben lebensvoll, also voll ist, voll Freude, voll Frieden, voll Güte? Wovon hängt es ab, dass dein Leben kostbar ist in den Augen Gottes, von Gott selbst? Von Gott selbst. Wer liebt das Leben und will gute Tage sehen, der fürchte Gott, er fürchte Gott. Aber ich habe das Thema verlassen, wir gehen wieder zurück. Dieser Gott ist ein Gott, der über allem herrscht. Dieser Gott ist ein Gott, der über allem herrscht. Er achtet auf deine Gefühle, er achtet auf deine Gedanken, er gedachtet auf deine Motive, auf das, was dich treibt, was bei keinem Menschen sichtbar ist. Er kennt diese Dinge. Und schaut, darum heißt es, Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Das hat so viele Konsequenzen. Ist also egal, was ich denke? Nein, Gott kennt meine Gedanken. Deswegen sagt David im Psalm 19, lass die Gesinnung meines Herzens vor dir wohlgefällig sein. Er sagt Gesinnung, nicht einfach Gesinnung, sondern Gesinnung des Herzens, um zu sagen, das Tiefste meiner Gedanken ist bloß und aufgedeckt vor dir. Darum soll es dir wohlgefällig sein. Sieht Gott nicht, was ich alles im Smartphone anschaue? Sieht Gott nicht, was mich treibt? Sieht Gott nicht, was mich gefangen nimmt? Sieht Gott nicht, warum ich etwas tue, obwohl ich Argumente bringe, die sehr vernünftig sind, warum ich das tue, aber was meine wirkliche Motivation ist? Sieht Gott das nicht? Seht, Erkenntnis des Heiligen ist die Anerkennung, dass er nicht nur der Allmächtige ist, sondern auch der Allwissende. Und nicht nur der Allwissende, sondern auch der, dem ich Rechenschaft schuldig bin. Der mich gemacht hat und dem ich Rechenschaft schuldig bin. Als Paulus in Athen predigt, dann nahm er Bezug auf ein Ereignis in Athen, das mehrere Jahre zurücklag, nämlich dass ein Gericht über Athen gekommen war und eine Plage gekommen war und Epimenides gesagt hat, wir wissen nicht, welche Götter wir betrübt haben, also lasst uns so und so viel Schafe durch das Land laufen und vor dem Altar, vor dem sie sich niederlassen, da opfern wir die Schafe, weil offensichtlich haben wir diese Götter erzürnt. Die Folge war, dass diese Schafe sich überall hinlegten, aber nicht da, wo ihre Götzentempel waren. Also bauten sie überall, wo ein Schaf sich hingelegt hatte, einen Altar, also die ganzen Priester liefen den Schafen hinterher, um zu gucken, wo bleiben sie schließlich liegen oder wo legen sie sich dann hin, um auszuruhen. Und dort schlachteten sie das Tier und opferten es dem Gott, den sie nicht kannten. Ein Altar für den unbekannten Gott. Und schaut, was Paulus dann den Athenern sagt. Er sagt, Vers 30, Apostelgeschichte 17, Vers 30. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen, überall Buße zu tun. Hier das allgemeine, der allgemeine Befehl zur Buße von Gott ist ein Befehl aufgrund seiner Autorität. Und Buße bedeutet, du sollst aufhören zu glauben, es gibt Lebensbereiche, die du von Gott ausklammern kannst. Du kannst also von deinem Leben gewisse Bereiche einfach absondern, wie man Schnittmengen aus der Rechnung kennt, absondern. Und die abgesonderten Bereiche, die behältst du für dich. Und andere Bereiche, die übergibst du Gott. Wenn du sonntags zum Gottesdienst kommst, schicke Kleider, schickes Gesicht, frommes Gesicht, Liebe und so weiter. Alles in Ordnung. Aber im Alltag machst du wieder ganz was anderes. Deine Gedanken sind ganz woanders. Dein Ziel ist ganz was anderes. Und schaut, er sagt, das geht nicht. Buße bedeutet, ich komme zu dem Urteil Gottes. Ich übernehme Gottes Urteil und bringe es in mein Leben hinein. Und nun sehe ich die Diskrepanzen zwischen meinem Leben und seinem Geschmack und seinem Willen und seinem Urteil. Und alles, was ich sehe, was dem widerspricht, bringe ich nun als Schuld vor ihm. Das ist, was er sagt. Was die Bibel eigentlich Buße nennt, ne? Dass jemand wirklich Buße tut. Und jetzt gibt er den Grund an, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Das ist eine Logik. Warum sollst du Buße tun? Weil du schlimme Sünden hast? Nein, er sagt, weil Christus als Richter von den Toten auferstanden ist und weil er das Urteil über jeden Menschen fällt. Gottesfurcht. Bestimmen deine Freunde am Ende, wie dein Leben war? Nein, sie bestimmen es nicht. Bestimmt die Regierung, ob dein Ende am Leben Wert hat oder nicht? Nein, er bestimmt es nicht. Das letzte Urteil fällt der Herr Jesus. Ein letztes Beispiel, weil die Zeit um ist. Ich habe noch viele Beispiele. Aber ich dachte an ein besonderes Beispiel. Johannes. Johannes, der Jünger, traute sich schließlich, er muss offensichtlich auch am Anfang weggelaufen sein, dann traute sich schließlich und geht zurück und steht am Kreuz. Mit Maria Magdalena und seiner Mutter. Und er sieht die ganze Ungerechtigkeit dieses Todes am Kreuz. Sein Meister hängt dort, angenagelt. Und ich glaube, wenn jemand einen dieser drei geliebt hat, was schreit in seinem Herzen? Unrecht, so eine Gemeinheit. Nur Gutes hat er getan, nur Gutes. Der vollkommene Meister. Schau, Liebe würde wirklich, ist voller Zorn über diese ganze Ungerechtigkeit. Würde voller Zorn sein über die ganze Ungerechtigkeit. Wir wissen nicht wann, zu welchem Zeitpunkt, wahrscheinlich erst nach der Auferstehung, hat er alles, was er da gesehen hat, neu gedeutet. Aber eins wird klar, sein Urteil, das ihn dann leitete und bestimmte, war, ich sehe Gott. Und ich meine jetzt nicht In erster Linie an Jesus, wie er dort hängt. Auch das hat er nachher gesehen. Dieser ist der wahrhaftige Gott, sagt er später ganz klar. Dieser ist der wahrhaftige Gott. Aber er sieht erst den Sohn Gottes, mit dem er 3 Jahre lang gelebt hat, den er liebte von ganzem Herzen und von dem er selbst und der über sich selbst sagt, ich bin der Jünger, den er liebt, nämlich in Wunder darüber, dass dieser ihn liebte. Aber er schaut nun aufs Kreuz. Und wisst ihr, was er sieht? Er sieht, das sind nicht die Römer, das sind nicht die Juden, sondern Gott selbst. Gott selbst schlachtet sein Lamm. Und der Zorn Gottes über das Lamm, über seinen Sohn. Und er hört, wie dieser Mann, wie er zu dem Verbrecher sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Er zeigt also, er versteht also, welche Autorität dieser Sohn Gottes am Kreuz hat. Und er bleibt hängen. Er geht nicht runter. Und er hatte ja auch gehört, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, wie er da im Garten gebetet hat. Und dann hört er, es ist vollbracht. Und er merkt auf einmal etwas, er hat alles ausgeführt, was Gott wollte. Er sieht also am Kreuz vollkommene Gottesfurcht. Hier hängt jemand, der in jeder Hinsicht nur eine Instanz kennt und keine andere neben sich duldet. Und die ist Gott selbst. Dafür hängt er dort. Aber gleichzeitig sieht er, wie der allmächtige Herrscher, der gerechte Gott, ihn so grausam sterben lässt. Und er klagt nicht über den äußerlichen Tod, sondern mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er versteht nachher, was Jesaja 53 sagt. Und Jesaja 53 beschreibt zwar inhaltlich das Kreuz, aber die Erfüllung ist Pfingsten, jedoch unsere Sünden hat er getragen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Er sieht, wie Gottes Gerechtigkeit so klar ist, so eindeutig, so ohne Kompromisse, dass selbst wenn der Geliebte unter der Sündenlast steht, er nicht anders als vollkommen gerecht sein kann. Und wenn er dann erkennt, und das hat er erkannt, jedoch meine Sünden, er hat sie getragen, die Strafe lag auf ihm zu meinem Frieden, schaut, er lernt zuallererst, Gnade lehrt mich Gottesfurcht. Gnade lehrt mich Gottesfurcht. Du kannst alle Beispiele der Bibel durchgehen, wo Gott handelt, die lehren dich, Gott ist zu fürchten. Es gibt ein Beispiel, das alles andere überragt. Das ist das Kreuz. Gott ist zu fürchten. Gott wird kein Auge zudrücken. Gott bleibt gerecht. Gott ist heilig. Das war nämlich, was jeder Jude sofort hörte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Psalm geht weiter, doch du, Herr, bist heilig. Er gibt selbst die Antwort. Erkenntnis des Heiligen. Und wenn du den Heiligen erkennen willst, dann geh ans Kreuz und schau, was Gnade kostet, nämlich was Gott getan hat, um deine Schuld zu vergeben und deine Sünde zu sühnen. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Und Gott tat es, um dir zu vergeben, um dich als Kind und Erbe anzunehmen. Welche Gottesfurcht bewirkt das in dir? Wir haben ein einfaches Beispiel. Das Beispiel sehen wir im Alten Testament. Ich habe bei David im Psalm 19 zitiert. Ich möchte enden mit Paulus als Beispiel, der vorher ein Verfolger der Gemeinde war. Aber sein Herz und seine Haltung vor diesem Gott wird sehr deutlich in 1. Thessalonicher 2, Schaut, was er da sagt. Vers 3, denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug. Wir schauen nur mal auf die einfachen Dinge des Herzens. Er sagt, unlautere Absichten. Ich kann sehr nett sein und doch in meinem Herzen selbstsüchtige Absichten haben. Und dann Vers 4, sondern wie wir vor Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen. Er sagt hier ganz einfach, Gottesfurcht oder Menschenfurcht? Wir wollen nicht Menschen gefallen. Wenn es darum geht, wem wir gefallen wollen, dann Gott, sondern Gott, und jetzt kommt's, der unsere Herzen prüft. Sondern der unsere Herzen prüft. Merkt ihr, diese Furcht kommt vom Kreuz. Es ist nicht die Angst und der Schrecken vor Gott, es ist die Anerkennung, dass er zu fürchten ist. Aber hier ist ein Herz, das am Kreuz überwunden wird, überwunden worden ist und die Liebe Gottes in seiner Heiligkeit sieht, zusammenkommend am Kreuz von Golgatha und nun sagt, ich will leben vor diesem Gott und zwar mit meinem Herzen, aufgedeckt, wie eine Buchrolle, die man aufmacht und alles zu sehen ist. Sagt er, so lebe ich vor dem Gott, der mein Herz überprüft. Und dann nimmt er diese Beispiele und sagt, keine Schmeichelei, keine falschen Absichten und alles, was er aufzählt, nicht Habsucht. Und er sagt, Gott ist mein Zeuge. Haben wir Ehre von Menschen gesucht. Und warum zählt er all diese Dinge auf? Weil er all diese Dinge in seinem Herzen kannte. Aber all diesen Dingen den Krieg erklärt hat, aus dem einfachen Grund, weil er den erkannt hat, der allein heilig ist. Wer ist deine Instanz? Es kommt also, wir leben alle von Ängsten und Fürchten getrieben, ganz schnell gepackt. Ich hoffe, Gott hat uns durch sein Wort heute auch bei der Hand genommen und uns ernstlich gesagt, fürchte mich. Schau ans Kreuz. Und fürchte mich. Nicht mit einer knechtischen Angst. Nicht mit einer Angst, wie man vor einer drohenden Gebärde kommt. Also wenn jemand mich bedroht. Sondern weil er der ist, der er ist. Der Herr segne sein Wort. Es gibt noch viel zu sagen, aber ich glaube, es lohnt sich auch wirklich darüber nachzudenken, Sprüche nochmal aufzuschlagen, zu lesen. Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Wen willst du fürchten? Oder vielleicht nochmal für uns als Christen. Wen willst du fürchten? Wer bestimmt deine Entscheidungen? Deine Zeiteinteilung? Deine Neigungen? Wer besitzt dein Herz, deine Liebe? Dein Vertrauen. Er, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat. Ist er es nicht wert, dass du ihm dein ganzes Herz gibst? Amen. Wir wollen noch einmal beten. Herr, so legen wir uns in deine Hände. Und rufen dich an, weil du deine Verheißung gegeben hast, dass du in uns das Wollen und das Vollbringen schenkst zu deinem Wohlgefallen. Herr, was wir nicht können, das vermagst du. Und der du Christus, den großen Hirten der Schafe, von den Toten heraufgeführt hast, durch das Blut eines ewigen Bundes. Darum rufen wir dich an, dass du auch in uns hervorbringst, was dir gefällt in jeder Hinsicht. Du hast gesagt in deinem Wort, dass du deine Furcht in das Herz deiner Kinder legen willst, dass sie nicht von dir weichen, damit du dich freuen kannst, ihnen wohlzutun. Herr, hier stehen wir inmitten all dieser Verheißungen. Wir danken dir für diese große Gnade. Darum richte diese Furcht, die du verheißen hast, in unserem Herzen auf. Und handle an uns nach deiner Verheißung, dass du uns wohltust, bis wir vor dir erscheinen. Wir danken dir dafür. Der Herr segne euch. Der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch. Der Herr gebe euch seinen Frieden. Amen.